Dann hat das vom Himmel runtergeknallt und du bist bis auf die Unterhosen nass. Dann, das waren so die härtesten Führungszeiten, da hast du die Leute richtig durch den Lagerplatz durchgetrieben. Wir provozieren am Anfang vom Projekt den Konflikt so hoch, dass die wahren Gründe auf das Tapet kommen. Du hast immer mehr Task auf der Liste, dass du den ganzen Tag, die ganze Woche und sehr wahrscheinlich das ganze Leben abarbeiten kannst.
Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Auch heute habe ich wieder einen Gast dabei, Simon Moser, Unternehmer aus der Schweiz. Vielleicht stellst du dich selbst ganz kurz mal vor.
Ja, hallo Stefan, danke vielmals für die Einladung. Schön darf ich hier sein. Du hast schon meinen Namen gesagt, Simon Moser. Die meisten hören es, komme aus der Schweiz, aber ich gebe mir heute echt Mühe, mein bestes Hochdeutsch vorzunehmen. Ich habe mehrere Unternehmen und durfte 2017 das Unternehmertraining bei dir machen. Aber ich denke, wir kommen dann Schritt für Schritt noch im Gespräch auf das Thema zu.
Vielleicht noch zwei Worte. Was machen deine Unternehmen? Wie groß sind die, damit man sich davon ein Bild machen kann?
Genau, also alle zusammen sind wir heute 55 Leute. Von der sehr elektrotechnisch, also Systemintegration. Wir bauen fürs Bundesamt für Straßen Brandmeldeanlagen. Mhm. Wir haben eine Bauherrenvertretung. Wir haben eine Produktion, wo uns eigentlich ein Zulieferer ist für unsere Projekte im Solar-, Flachdachüberwachung und Bahninfrastruktur. Also das Gesamte, wir kümmern uns um Infrastrukturprojekte in der Schweiz.
Jetzt, was ich bei dir wirklich besonders finde, du bist sowas, ich würde es mal nennen, so bekennender Pfadfinder.
Ja, das ist so.
Und fast immer, wenn ich dich abends erlebe, irgendwann kommt mal die eine oder andere Pfadfindergeschichte. Das heißt, das hat dich enorm in dein Leben geprägt. Und du hast versucht, diese Kultur, nenne ich es jetzt mal, in deine Unternehmen zu implementieren. Kannst du uns da ein paar Worte zu sagen?
Ja, sehr gerne. Also meine ganze Pfadfinderzeit ist fast 20 Jahre gewesen. Heute bin ich nicht mehr aktiv, aber auch absolut in Ordnung ist, weil junge Leute leiten junge. Das ist das Pfadfinder-Credo. Und vor 30 habe ich dann auch mit dem aktiven Dasein in der Pfadfinderei aufgehört. Ja, schon mit 10 Jahren oder noch früher war ich in der Pfadi, wie wir es in der Schweiz sagen. Und da ist nicht nur Feuer machen und Wurstbräteln und das alles, sondern meine wirklich in die Blüte gekommen bin ich erst als Leitende. Ich habe das unheimlich gerne gemacht mit den Leuten. Wir waren relativ eine große Abteilung, so 60, 70 Kinder mit 20 bis 25 Leitende sind wir dann in so einem Sommerlager. Okay. Das Ganze haben wir in der Freizeit organisiert und sind dann irgendwo auf ein Stück Land mit 2 LKWs gefahren und dann musste dann das Lagerleben hochkommen. Und so das ganz gerne, was ich gemacht habe, war dann Hauptlagerleiter, also der, wo die ganze Organisation gestemmt hat, mit einem ganzen Organisationskomitee. Alleine würde das unmöglich gehen. Und da durfte ich auch viel, viel über Führung lernen.
Was waren so die wichtigsten Grundlagen über Führung, die du damals gelernt hast und die du dann auch in deine Unternehmen übertragen hast?
Ich glaube mal, ein Punkt, es gibt so die 4 M's, oder? Man muss Menschen mögen. Wenn das nicht gegeben ist, wird es schon mal grundsätzlich schwierig. Ja. Was ich auch gelernt habe in der Pfadfinderei, die hatten kein Salär. Die meisten hatten 4-5 Wochen Ferien, nicht im Sommer, sondern im ganzen Jahr. Und die haben 2 Wochen für Sommerlager geopfert oder hingegeben. Okay, krass, ja. Und mit der Vorbereitungszeit sind dann auch noch vielleicht 2-3 Tage draufgegangen. Also der halbe Urlaub im Jahr wurde für das investiert. Also waren ja alle freiwillig da. Und dann die Leute zu motivieren, halt auch wenn es solches Wetter wie heute draußen ist, war nicht immer ganz einfach.
Das ist natürlich eine völlig andere Situation und viel anspruchsvoller als jetzt mal ganz platt gesagt im Unternehmen. Da kommen die Leute ja, weil sie Geld kriegen und auch wenn sie mal nicht so richtig Lust haben, das funktioniert da ja nicht, weil wenn die keine Lust mehr haben, dann kommen sie einfach nicht mehr. Also vielleicht machen sie es noch zu Ende, diese zweieinhalb Wochen, aber dann kommen sie das nächste Jahr halt nicht mehr. Was war so der wichtigste Punkt, um die Leute dazu zu bringen, wirklich voller Begeisterung dabei zu sein?
Ja, ganz gute Frage. Es war nicht die Führung oder ich als Leader, sondern das Projekt war im Zentrum. Also die 2 Wochen Sommerlager. Es ist das Highlight des Jahres. Und eigentlich hat das Projekt geführt. Und für dieses Projekt, machen wir ein Beispiel, Anreise mit 70 Leuten, kann man nicht einfach in den Schalter gehen und ein Ticket kaufen, sondern muss ja organisiert sein. Und da ja das Projekt einen Anfang und ein Ende hatte, hatte das schon sehr starke Strukturen drin. Und das Projekt hat eigentlich sehr viel Führungsaufgaben übernommen. Das hat es eigentlich mir relativ einfach gemacht, das Ganze zu leiten, weil das Ziel und dieses Lager war ziemlich klar, wie es aussieht. Und das mal zuerst das Ziel mit den Leuten, nicht alleine, zu erarbeiten, hey, was braucht es, und das kleiner zu stückeln und auch die Verantwortungsbereiche übernehmen. Das Strengste war dann halt immer, wurde dann das Ticket auch gekauft, wurden die Sachen, was wir abgemacht haben, dann auch erledigt, und für das braucht es dann halt wieder einen Kopf.
Ich will jetzt noch eine andere Perspektive reinbringen. Also das, was du gerade geschildert hast, das war ja eher so das Projekt, und es gab eine gewisse Struktur vom Projekt, die da war, und es führt natürlich dazu, dass jeder, wenn er eine Aufgabe übernommen hat, ziemlich genau weiß, was zu tun ist, was zu Klarheit führt und so weiter. Ja. Nur wenn ich mir jetzt mal das Ganze aus der Perspektive von meinem neuen Buch, die Schwarzgott-Unternehmer, anschaue, da geht es ja um die Frage Teamflow. Ja. Und letzten Endes, wenn Leute die Hälfte von ihrem Urlaub opfern und dann das Jahr drauf wieder machen, dann, weil sie von diesen 2,5 Wochen ja was bekommen an Gefühlen, an Emotionen letzten Endes. Das ist ja, Projekte können sie wahrscheinlich bei sich in der Arbeit auch umsetzen. Welche Gefühle, welche Emotionen, was war so, ich nenne es mal fast süchtig machend, dass sie das Jahr drauf und das Jahr drauf und das Jahr drauf wiedergekommen sind?
Ich denke, ein wichtiger Faktor war ja immer, wir waren viele sehr handwerkliche Leute und wir haben Hochzelte gebaut, wo wir am Anfang ja nicht immer wussten, funktioniert das? Ja. Und wir haben uns für jedes Lager wieder neue, tolle, nicht nur Ziele, sondern richtige Projekte, wo uns richtig gefordert haben. Und wenn wir natürlich die erreicht haben, natürlich am Abend immer kräftig gefeiert, und nur schon der Lageraufbau war ein großes Highlight. Und ja, wenn du auf ein grünes Stück Fläche kommst, von weiß nicht wie viel, 100 Quadratmeter, und irgendwo 3-4 Tage später ist eine ganze Zeltstadt mit Klo, Dusche, Abwaschbecken, Küche, alles aufgebaut, das erfüllt einem so mit Stolz und Freude, das etwas erschaffen zu haben.
Ja. Und das gemeinsam im Team auch.
Ja. Und das gab natürlich auch andere Situationen. Meistens beim Abräumen hat es der Wettergott mit uns nicht immer so gut gemeint. Und dann hat das vom Himmel runtergeknallt und du bist bis auf die Unterhosen nass. Und wir wussten immer, Freitagabend kommt der LKW. Der muss dann wieder wegfahren. Und dann, das waren so die härtesten Führungszeiten, da hast du die Leute richtig durch den Lagerplatz durchgetrieben. Und auch das war gut. Das hatte zwar Spannung gegeben, 2 Wochen fast nicht geschlafen, die Eisen waren blank. Und trotzdem, am Schluss haben wir haben es immer geschafft. Und durch diese Anspannung der Dualität, oder, kommt danach wieder die Freude. Weil am Abend, wenn alles zusammen, du dich wieder trocken angezogen hast und im Zelt dann deinen Kaffee getrunken hast, da war Freude da wie noch nie.
Cool. Jetzt habt ihr das Erlebnis in einer gewissen Art und Weise auch auf die Firma oder auf die Firmen übertragen. Du Dort macht ihr auch Projekte, macht ihr die auf die gleiche Art und Weise oder welche Elemente hast du übertragen?
Ich habe mir immer gedacht, wenn wir diesen Spirit nur ein Drittel übernehmen können in ein Geschäft, dann läuft das wie geschnitten Brot. Also natürlich hat es Leute mit, sag mal so ein Drittel, waren früher mit mir in der Pfadfinderzeit auch dabei. Im Geschäft hat es eine weitere, die Projekte kommen und gehen und es ist halt nicht so ein Highlight. Mhm. Aber mache ein gutes Beispiel. Letztes Jahr durften wir das 10-jährige Firmenjubiläum des E-Works AG. Warst du dabei als Gast? Und halt solche Projekte, das gibt schon wieder den genau gleichen innerlichen Drall und Freude, so etwas zu stemmen. Ja. Das Alltagsgeschäft ist echt schwierig. Das ist so. Mhm. Und hier halt immer wieder, entweder haben wir wieder mal ein Großprojekt, das erzeugt eigentlich wieder diesen Teamflow, weil alleine schaffen wir es nicht. Mhm. Sommerlager haben wir alleine auch nicht geschafft. Ja. Also es war immer, also ich alleine als Lagerleiter mit 60 Kindern, da würde ich kläglich untergehen. Es war immer eine Teamleistung. Ja. Und das Schöne, ich glaube, das hat mich immer zum Sportverein, zum Pfadfinder. Der eine konnte gut singen, der andere konnte gut kochen, der andere konnte gut bauen, der andere konnte einfach extrem gut Spiele spielen mit den Kindern, der andere konnte gut organisieren. Also du hast für jeden Charakter den richtigen Job gefunden. Mhm. Und ich glaube, im Geschäft ist das wieder elementar wichtig, dass du für diesen richtigen Charakter die richtigen Projekte findest, wo ihn fordert und fördert, aber trotzdem seine Talente richtig zum Ausdruck kommt. Ja. Und wenn du so eine Kultur wieder erarbeiten kannst, dann hat jeder der richtige Job. Mhm. Und dann sind sie also voll alleine motiviert.
Mhm. Spannend. Jetzt hast du mir mal eine Geschichte erzählt, auf die hattest du mich neulich auch nochmal angesprochen, wo ein Mitarbeiter dich gefragt hat, weißt du eigentlich, warum wir so gut sind? Mhm. Magst du mal kurz erzählen, weil ich finde die Geschichte unglaublich cool.
Ja, also es ist Dani, ist ja ein Mitgesellschafter mit der Zeit, also jetzt. Mhm. Und der kam mal und hat gesagt, Simon, warum sind wir ein Quantum besser als die anderen? Mhm. Da habe ich gesagt, schwierig, wir arbeiten halt sehr fleißig. Mhm. Sagte, gibt andere, die arbeiten noch viel, viel fleißiger. Ja gut, weil wir halt unheimlich smarte Typen sind. Da sagen, ja, da gibt es noch viel Klügere als wir. Und ich sage, ja gut, hau raus, was ist es? Und er sagte, wir sind konfliktfähig. Ich sage, ja logisch sind wir konfliktfähig. Er sagte, nee, das ist etwas anderes. Wir provozieren am Anfang vom Projekt den Konflikt so hoch, dass die wahren Gründe auf das Tapet kommen. Mhm. Also meine Frau sagt ja manchmal auch, ich sei ein Provokateur. Ja. Aber das holt die Leute aus der Reserve am Anfang vom Projekt. Mhm. Dafür haben wir nachher reiner Tisch. Mhm. Bis meistens am Ende. Und das hilft ungeheim, ob es größere Projekte mit Kunden sind oder auch interne Projekte. Man spürt ja eigentlich schon lange, dass irgendwo ein wenig Sand im Getriebe ist. Da wir heute sehr harmoniebedürftig aufgewachsen, gehen wir diese Konflikte nicht an, obwohl wir innerlich ja spüren. Mhm. Und ich glaube, diese Konfliktbereitschaft, erst dann haben wir tatsächlich Harmonie.
Das fand ich ein enorm wichtiges Learning, als du mir die Geschichte das erste Mal erzählt hast, weil ich meine, bei den meisten, ihr macht ja teilweise Projekte anderthalb Jahre oder noch länger. Ja. Und wenn du dann so nach ein paar Wochen oder Monaten, du spürst, da ist Sand im Getriebe und du sagst nichts, dann weißt du eigentlich schon, zumindest tief in dir drin, naja, das Projekt wird in anderthalb Jahren nicht fertig. Und selbst wenn es in anderthalb Jahren fertig wird, dann gibt es am Ende so viel Stress mit dem Kunden, dass es nicht wirklich Spaß macht und sich auch nicht mehr rechnet. Und da nach ein paar Tagen oder Wochen schon in den Konflikt einzusteigen, ist ein dramatischer Unterschied, glaube ich, und extrem wertvoll. Also es gibt ja auch diesen Satz, kill das Monster, solange es klein ist. Ja, und genau das macht ihr da.
Ja, also ich sehe es ja immer wieder, der Konflikt ist so, du schiebst ihn einfach raus. Also der Tag des jüngsten Gerichts kommt irgendwann, spätestens bei der Schlussrechnung.
Absolut.
Und jetzt hier in der Elektrotechnik oder einfach in den technischen Berufsbranchen sind ja vieles Männer.
Ja.
Und dass wir mal von anderthalb Jahren gestritten haben über so eine Lappalie oder wo eben das Monster noch klein, das haben wir schon längst vergessen. Mhm. Aber wenn es bei der Schlussrechnung passiert, das ist das, wo bleibt beim Kunde.
Ich glaube, das hat auch ein Stück weit was mit deiner Sozialisation zu tun als Pfadfinder. Weil wenn du mir sagst, okay, innerhalb von einer bestimmten Zeit muss das Ding aufgebaut werden, innerhalb von einer bestimmten Zeit muss es abgebaut werden, und das war eine relativ kurze Zeitspanne, da hast du gar keine Zeit zu warten. Von daher, ich vermute mal, obwohl ich nicht dabei war, du bist nach Sekunden bereits in Konflikt reingegangen, wenn da irgendwas nicht funktioniert hat. Sonst hättet ihr das nicht in Time geschafft.
Das ist so. Also es gab schon Zeiten, da warst du jetzt nicht der Beliebteste. Mhm. Eben beim Abräumen, wenn die Leute schon müde sind, freiwillig da und du sagst, und jetzt gehen wir die Extrameile, weil der LKW kommt am Abend und muss diesen Abend noch wieder zurück. Mhm. Ja, dann hat halt viele Rahmenparameter und dann gibt es nichts mehr anders. Mhm. Und das ist schon so, ja.
War das schon immer so bei dir, dass du so in den Konflikt rein bist, oder hast du das gelernt erst?
Ich glaube, wenn wir jetzt gerade beim Pfadfinderbeispiel bleiben, hast du ja das ein wenig abgeguckt, dazu mal von den Leitenden, also du warst im Lager und die mussten ja dasselbe auch machen.
Ja.
Und da gab es halt auch immer die charismatische Führungsleute, oder die, und du wusstest eigentlich intuitiv, die sind es, wenn irgendwo Gefahr droht oder Konflikte drohen, die standen dann vorne. Mhm. Und ich habe die immer ein wenig bewundert, mit welchem Rückgrat die dann dort gestanden sind. Mhm. Und du wusstest dann als Teilnehmer, wenn die da sind, dann kommt's gut. Mhm. Und ich glaube, du schreibst es ja auch in deinen Büchern oder sagst uns das, vieles ist ja, wir kopieren dann gewisse Leute. Mhm. Und dann guckst du halt mit 12 Jahren so einen Leitenden, der ist da 20, und der steht dann da und leitet die Leute an und kommt dann am Schluss auch zu seinem Ziel.
Ja.
Dann ist das eine gewisse Bewunderung, wo du machst. Und ich glaube, so nimmst du ganz viel mit.
Das ist mega spannend, weil ich glaube, dieses Vorbild in einer bestimmten Kultur und diesen Vorbildern nachzuahmen, ist extrem wichtig. Ich habe mal mit einem Shaolin-Mönch gesprochen, und bei dem war das ganz genau das Gleiche, als er angefangen hat mit seinen 5 Jahren. Da war irgendwie sein Meister, das war so das große Vorbild, und er wollte so sein wie er. Und dann hat er angefangen, wirklich alles nach und nach zu übernehmen. Irgendwann hat er natürlich gemerkt, ich bin eine eigene Person, seinen eigenen Charakter daraus entwickelt, aber diese Vorbildkultur ist der zentrale Schlüssel, so wie du gerade sagst. Und jetzt die Frage, du hast jetzt 55 Mitarbeiter, da hast du ja auch andere Führungspersönlichkeiten. Was ist deine Rolle sozusagen an der Stelle? Wie entwickelst du deine Führungspersönlichkeiten? Bist du da auch das Vorbild für die, oder wie läuft das?
Ja, natürlich. Ich glaube, nicht nur für die Führungsleute, sondern fürs gesamte Team. Mhm. Kleines Beispiel, 9 Uhr ist Sitzung, 9 Uhr bin ich dort. Mhm. Und nicht der Chef hat die akademischen 10 Minuten Verspätung. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Ich habe gerne aufgeräumte Büros, also ist auch mein Schreibtisch aufgeräumt. Mhm. Wenn ich will, dass die Leute zu den Kunden freundlich sind, darf ich zu den Kunden freundlich sein und auch zu ihnen. Und freundlich heißt nicht harmoniebedürftig, sondern einfach halt mit der Umgangssprache.
Ja.
Und halt, Führung durch Vorbild sein. Wenn ich hoffe, dass die Leute auch fit und agil sind, dann kann ich nicht 150 Kilo sein. Und so können wir jetzt das noch eine halbe Stunde mit guten Beispielen weiterführen. Einfach halt das, wie ich das gerne hätte, auch selber zu sein. Mhm. Ist nicht immer einfach in hektischen Zeiten.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ein extrem hoher Anspruch an dich selbst. Und zwar jetzt nicht nur im unternehmerischen Bereich, sondern im menschlichen Umgang miteinander, im körperlichen Fitnessbereich und so weiter. Und wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, für das war ich ja mal 2017 und 2018 im Unternehmertraining, um das ein wenig zu lernen, also ein wenig ist jetzt untertrieben, sondern halt einfach diese Strukturen aufzubauen, dass die Zeit für mich gleich wertvoll ist wie die Zeit in der Firma. Mhm. Ob es jetzt morgen aufstehen und das Morgenritual, wie sich das auch immer gestaltet, das, ich mache das heute eher ein wenig dynamischer. Ob ich da mit der Meditation beginne oder mit einem guten Walk, wenn es schön ist, ums Haus oder was auch immer. Halt nicht nur aufstehen, Kaffee, Hose anziehen und dann in die Firma springen. Das ist mal so das Erste. Und mir hat mal einer, ich weiß gar nicht, war es vielleicht Andreas, der hat immer gesagt, du hast immer mehr Tasks auf der Liste, dass du den ganzen Tag, die ganze Woche und sehr wahrscheinlich das ganze Leben abarbeiten kannst. Mhm. Vor allem, wenn viele Ideen da sind. Ja. Und dann gilt es halt zu priorisieren. Mhm. Und die Priorisierung finde ich nach wie vor wie heute eine Königsdisziplin und sehr schwierig, weil man ist ja dann mittendrin. Und hier hilft halt das Umfeld, ob es jetzt im Unternehmertraining ist, aber wir jetzt auch als Coaches, kannst du ja die Außensicht holen. Ja. Und meistens sind die relativ präzise mit deinen Priorisierungen, wo sagt, zahlt das wirklich in einen deinen Zielen oder Visionen ein?
Ja.
Und wenn es dann nein ist, dann hat das halt keine Priorität, auch wenn ich da sehr Interesse dran hätte. Und dann gilt es halt auch, Abstriche zu machen. Mhm. Oder? Um Prioritäten zu setzen.
Und das dann aber auch wieder umgekehrt für das Team extrem relevant, weil ich habe schon eine ganze Reihe von Unternehmern erlebt, die das mit dem Fokussieren nicht so richtig gut geübt haben. Und das Ergebnis ist, das Team ist auch völlig wirr und unfokussiert und kommt kein Ergebnis mehr raus. Also auch das ist letzten Endes die eigene Fokusfähigkeit, wieder eine Vorbildrolle letzten Endes.
Mhm. Ich denke hier auch, jeder hat mit der Zeit oder mit dem Training, wo wir machen, gewisse Leitsätze. Zum Beispiel einer, den ich immer wieder anwende, kommt ein neues Projekt. Ist dieses Projekt eine Kompetenz von mir oder von meiner Firma? Mhm. Und wenn sie nur von mir ist, dann muss ich leider dem Kunden absagen. Mhm. Auch wenn das mir als Ingenieursherz schmerzt, aber das gehört jetzt halt zum Unternehmertum in der Größe mittlerweile zu. Oder es hat eine strategische Ausrichtung, wo wir unbedingt machen wollen, aber dann muss ich einer von meinen besten Männern oder Frauen die Kapazität freibringen, dass sie mit mir zusammen dieses Projekt starten und später übernehmen.
Ja.
Aber dieser Leitsatz, der hilft mir ungeheim, diesen Fokus in der Firma zu halten. Mhm.
Cool. Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick jetzt erstmal auch so über Führung, Führungskultur und so weiter gekriegt. Wenn du jetzt unseren Zuschauern am Schluss noch so eine Sache mitgeben würdest, wo wir jetzt vielleicht noch nicht drüber gesprochen haben, was ist dir in diesem ganzen Bereich Führung und Unternehmersein besonders wichtig?
Ich glaube nach wie vor, es ist immer das Training. Bei vielen ist es sonnenklar, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und meine Muskulatur trainieren möchte, muss ich das Trainingsgewicht ein wenig erhöhen, jedes Mal am besten oder jede Woche. Und dann habe ich Fortschritt. Und wenn ich dann 3 Monate aufhöre, geht das wieder nahezu in den Ausgangspunkt wieder zurück. Und ich glaube, beim Kopf oder Führung oder was auch immer ist es genau dasselbe. Darum denke ich, ist es auch sehr gut, dass das Unternehmertraining 2 Jahre geht. Mhm. Und auch dann ist noch lange nicht Schluss. Ja. Weil sonst irgendwann hat man diesen Fortschritt gemacht und der Alltag drückt einen wieder zurück. Also dieses permanente Training an sich, an seinen Glaubenssätzen, weil die schleichen sich wie so magnetisch, kommen die irgendwie wann wieder in einer anderen Form zurück. Mhm. Und dieses Umfeld zu haben, wo dich immer wieder spiegelt, wo einfach hilft, diesen Fokus zu halten, ich glaube, das ist das Elementarste, was ich, ja, eigentlich immer wieder und heute auch noch. Darum bin ich sehr gerne hier, als Unternehmertrainingsleiter und auch als Coach, weil ich möchte auch hier ein gutes Vorbild sein. Also gilt es, weiterhin zu trainieren.
Herzlichen Dank, Simon. Ich glaube, das war eine spannende Folge und da wirklich einen Einblick auch in die Art, wie du dein Unternehmen führst, zu kriegen, fand ich mega spannend und freue mich auf ein Interview mal in ein oder zwei Jahren, um zu sehen, was sich dann bei dir entwickelt hat.
Ja, sehr gerne. Danke vielmals nochmal für die Einladung.
Gerne.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.